Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Über dein Leben aus, wer dich vom Flughafen abholt. Familie, Kollegen, die Polizei. Beim Anblick unseres Chauffeurs kam ich jedenfalls ins Grübeln. Nichts gegen Schamanen, sie wollen auch nur Geld verdienen, aber wir hätten ein Taxi rufen sollen. Die Mitleidsminen der aus dem Ankunftsterminal strömenden Reisenden sprachen Bände. Selbst das Großmütterchen, dessen Koffer ich aus Behilflichkeit über die Bordsteinkante wuchten wollte, sah mich an wie einen Gepäckdieb. Hinsichtlich des Geldverdienens schien Nana Mobango nicht weit gekommen zu sein. Der Zustand seines VW-Bullis warf die Frage auf, ob wir es ohne den ADAC rechtzeitig zum Termin in die Detektei schaffen würden. Die Schiebetür klemmte und durch die Bodenkarosserie fraßen sich Roststellen. Außerdem mussten Romanow und ich auf der Rückbank Platz nehmen, weil ein Monstrum von Wasserpfeife den Gurt des Beifahrersitzes in Anspruch nahm. Auch an die Zeremonienkluft unseres Fahrers musste ich mich erst gewöhnen. Nana Mobango trug einen Umhang aus Maulwurfsfell und auf der Lederkappe thronte ein ausgestopftes Exemplar des Gärtnerschrecks. Noch eindrucksvoller präsentierte sich seine Gesichtsbemalung. Die Kalkbalken prangten wie Signalstreifen von Verkehrswesten auf dem endgültigen Samtschwarz der Wangen. Den Weg vom Flughafen zur Detektei legten wir in Schleichfahrt zurück, da der Ritus dem Schamanen vorschrieb, sich rechtzeitig auf die Trance einzustimmen. Romanow musste Nana mehrfach antippen, damit er überhaupt weiterfuhr. Als der Bulli endlich in die Parklücke vor der Detektei kroch, erblickte ich das nächste Hindernis. Im Vorgarten unseres Achtparteienhauses ächzte ein Campingstuhl unter Frau Zenker. Das Gewicht ihres Körpers drückte seine Stahlbeine zentimetertief in den Rasen. Sie zupfte sich den Blümchenkittel mit einer Genugtuung zurecht, der Ärger versprach. Nachdem auch der Dutsch zu ihrer Zufriedenheit saß, fächerte sie sich mit einem Brief Luft zu. Romanow band sich die Silbermähne mit einem Haargummi zum Zopf, während er die Bedrohung im Vorgarten durch die Häkelgardinen des Bullis taxierte. »Es muss ja nichts mit dir zu tun haben«, sagte er. Über den Dachschindeln der Häuserzeile prahlte ein stahlblauer Himmel mit Schäfchenwolken. Ab und zu schwebten Altweiberfäden vorbei. Kein Schauer in Sicht, der die Zenker zurück ins Haus hätte treiben können. »Wir bekommen Nana nie im Leben an ihr vorbei«, sagte ich, »schon gar nicht in dieser Aufmachung.«
»Wie viel Zeit bleibt uns, bis der Klient in der Detektei auftaucht?« fragte Romanow.
»Keine halbe Stunde«, sagte ich. Dr. Limpers Anruf hatte mich in Rom erreicht, als wir gerade für den Rückflug nach Dortmund eincheckten. Er wollte unsere Detektei engagieren, weil angeblich ein Fluch auf ihm lastete. Bei Aberglauben half nur ein Gegenzauber. Da bot es sich an, Nana Mobango zu engagieren. Seine Performance galt in Fachkreisen als legendär. Außerdem war er Romanows Nachbar und machte uns einen Spezialpreis. Die Haustür entließ Herrn Zenker in den Vorgarten. Während unser Nachbar auf seine Frau zuschlurfte, stopfte er einen Hemdzipfel zurück in die braune Buntfaltenhose, den sein Bauch durch das Schaukeln beim Gehen alle paar Minuten wieder herauszog. Man sah Herrn Zenker an, dass er sich damit abgefunden hatte, als einzige Auszeichnung im Leben eine Sterbeurkunde zu erhalten. Passend zur Einstellung trug er Sandalen, eine Buchhalterbrille und das Resthaar so über den Scheitel gelegt, dass es im Schwimmbad einen halben Meter neben ihm trieb. In seinem Schlepptau trippelte Bubi, der Schoßpudel der Zenkers. Als der Hund sein Frauchen entdeckte, stürmte er an Herrn Zenker vorbei und raste winselnd vor Glück um den Campingstuhl herum. »Könntest du das Fenster herunterkurbeln?« bat ich Nana, Die Zenka kramte ein Leckerli aus ihrer Kitteltasche. Neben einem unerschöpflichen Vorrat an Hundenaschwerk hielt sie dort ein Notizbüchlein bereit, um die Verfehlungen der Nachbarn zeitnah dokumentieren zu können. Der Legende nach ruhte in den Tiefen der Tasche auch ein uraltes Amulett, mit dem Frau Zenka das Tor zur Hölle öffnete, wenn es Zeit zum Schlafen war. Bubi machte Männchen, er hielt seine Belohnung und schlang sie hinunter.
»Wann willst du denn mal wieder rein?«,
fragte Herr Zenka seine Gebieterin. Sie schlug den Brief auf ihre Handfläche.
»Heute kommt Borg zurück. Ich weiß es von der Schmidtke. Die hat's von Hetti Kapischke, weil ihre Tante die Mutter vom Nachbarjungen kennt, der so lange die Blumen macht.«
Romanow seufzte. »Kannst du den Klienten zu einem anderen Treffpunkt bestellen?«, fragte er mich.
»Drachen besänftigt man nicht durch Rückzug oder Kapitulation«, sagte ich. »Man muss gegen sie kämpfen.«
»Welche Blumen jetzt?«,
fragte Herr Zenker.
»Wie viel Bier hast du dir wieder in den Kopf geschüttet?«,
fuhr seine Frau ihn an. Der Pudel nahm Abführhaltung ein.
»Gib eine Tüte«, forderte die Zenker ihren Mann auf. »Der Hund muss mal.«
Bubi stierte angestrengt in die Ligusterhecke. Dann jaulte er auf und begann sich im Kreis zu drehen, als wollte er sein Stummelschwänzchen fangen. Herr Zenker durchwühlte beide Hosentaschen, fand aber nichts.
»Hol eine von oben!«,
schrien seine Herrin an. Sie stand auf, um das Problem des Pudels in Augenschein zu nehmen. Der Campingstuhl blieb dabei an ihrem Hinterteil klemmen.
»Wie oft muss ich dir noch sagen, dass du die Leberwurst nach dem Abendbrot in den Kühlschrank räumen sollst?«,
brüllte sie Richtung Tür, aber das Ziel ihrer Wut eilte bereits das Treppenhaus hinauf. Frau Zenka steckte den Brief in ihre Kitteltasche, packte Bubi im Genick und drückte sein Gesicht in den Rasen. Dann zog sie eine Plastikpelle aus dem Rektum des Hundes, die das Verrichten des Geschäfts verhinderte.
»Sollst du Leberwurst mit Verpackung fressen?«,
belehrte die Zenka ihr Haustier. Sie schwenkte die Kunststoffhaut mit spitzen Fingern vor seiner Schnauze.
»Das ist Pfui!«
Bubi winselte in ihrem Würgegriff. Fräulein Rabenhorst hatte sich einen ungünstigen Zeitpunkt für ihre Heimkehr ausgesucht. Als sie die Zenka mit der Wurstpelle in der Hand über dem Pudel stehen sah, erstarrte sie auf den Gehwegplatten zur Skulptur einer Ertappten. Der abrupte Halt ließ die Gläser in ihren Einkaufstaschen gegeneinander schlagen. Es klirrte. Frau Zenker drehte sich um wie die Bösewichte im Western, wenn der Sheriff mit klingelnden Sporen in den Staub der menschenleeren Straße tritt, um die Angelegenheit auszuschießen. Sie zog den Stuhl von ihrem Hintern und stellte ihn auf den Rasen.
»Beim Türken eingekauft«,
ihr Zeigefinger deutete auf die Plastiktüten in Fräulein Rabenhorsts Händen.
»Das Zeug stinkt jedes Mal das Treppenhaus voll.«
»Sie haben mir gar nichts zu sagen«,
sagte Fräulein Rabenhorst. Es klang, als könnte sie es selbst nicht glauben.
»Frauen von ihrem Schlag kochen nur, wenn Männerbesuch ins Haus steht«,
giftete die Zenker.
»Die Nachbarn tuscheln schon. Warum stellen Sie sich nicht gleich eine Laterne ins Fenster? Oder kommt das Rotlicht nicht durch die Dreckschicht auf Ihren Scheiben?«
Statt der Laterne glühte Fräulein Rabenhorsts Gesicht auf.
»Ihre Schrottkarre sieht auch aus wie Sau«,
setzte die Zenker nach.
»Schon mal was von Waschen gehört? Sie bringen das ganze Haus in Verruf.«
Das Organ der Zenker dröhnte in einer Lautstärke durch den Vorgarten, dass die Schmidtke aus dem zweiten Stock das Fenster öffnete, um nach unten zu spähen.
»Warum rennen Sie eigentlich immer mit Stöckelschuhen in der Wohnung rum?«,
wollte die Zenker wissen.
»Das hört man bis unters Dach. Steckt bestimmt so ein Sexkram dahinter.«
Fräulein Rabenhorsts Stimmchen zitterte vor Empörung.
»Wenigstens durchwühle ich nicht den Müll von anderen Leuten.«
Die Meuterei brachte das Drachenblut der Zenker in Wallung.
»Bei meinen Konflikten musste ich feststellen, und auch bei den Kontrollen wohlgemerkt, dass ich ihn nicht vorschriftsgemäß trenne«, schnaubte sie.
»Die
Vermieterin schickt Ihnen deswegen noch einen Brief. In diesem Haus duldet man nämlich keine Schlampen.«
Fräulein Rabenhorsts Schultern sackten nach unten, als hätte die Zänker den letzten Rest ihrer Widerstandskraft zermalmt und die Lebensmittel in den Tüten zu Blei verwandelt. Sie flüchtete mit gesenktem Kopf zur Eingangstür.
»Niemand latscht hier mit Schmutzschuhen ins Haus«, schrie Frau Zänker ihr hinterher. »Und unterstehen Sie sich, die Galoschen an der Fußmatte abzutreten. Den Dreck müssen hinterher wieder andere für Sie wegmachen.«
Fräulein Rabenhorst schlüpfte auf Ringelsocken durch die Eingangstür. Der Hausdrachen walzte hinterher, um ihr im Treppenhaus den Rest zu geben, während die Schmidtke zur Wohnungstür eilte, weil sie nichts verpassen wollte.
»Böser Dämon, Heidenweib«, sagte Nana Mobango.
Er befummelte das um seinen Hals hängende Knochenamulett. »Kannst du die Stimme der Zänker imitieren?«, fragte ich Romanow. Mein Partner begutachtete den Krümmel auf dem Ärmel seines Gehrocks, bevor er das Andenken ans Flugzeugsandwich verköstigte.
»Soll ich dich erschrecken, weil du an Schlucke aufleidest?«, fragte er.
Ich musste Gewalt anwenden, um die Schiebetür des Bullis zu öffnen. »Ruf das Hundchen, aber so, dass man es im Haus nicht hört.« Romanow verneigte sich in meine Richtung.
»Bubi«, lockte er den Pudel. »Männlein, komm fein bei Mutti. Die Mama hat Leckerchen.«
Romanows Glanzzeit als Stimmenimitator, Showhypnotiseur und Illusionist lag eine Weile zurück, aber er könnte aus dem Stand wieder ins Showgeschäft einsteigen. Der Hund unterbrach das Herumschnüffeln am Campingstuhl, stellte sich auf die Hinterpfoten und klappte ein Ohr nach oben. Er sah erst zur Tür, dann Richtung Bulli.
»Bubi, komm, Wacker«,
rief Romanow. Der Pudel kläffte vor Entzücken, während er Richtung Heckendurchgang raste. Auf dem Bürgersteig sah er sich suchend um.
»Wacker, Leckerchen«,
tönte die Zänkerstimme aus Nana Mobangos Schamanengefährt. Bubi trippelte näher, zögerte einen Augenblick, sprang dann aber in den Bulli. Als der Pudel Romanow entdeckte, begann er zu knurren. Der Hund schien nicht vergessen zu haben, dass ihr letztes Aufeinandertreffen mit Sambal Oleg in seiner Nase geendet hatte. Romanow drohte ihm mit dem Gehstock.
»Was jetzt?«, fragte er mich.
Bubi nutzte die kurze Unaufmerksamkeit meines Partners, um ihn in die Wade zu beißen. Romanow schrie vor Schmerz, dann hämmerte er den Gehstockknauf auf den Kopf des Pudels. Der Hundekörper erschlaffte, blieb aber an Romanows Bein hängen, weil er sich verbissen hatte. Romanow zog Bubis Kiefer auseinander und betrachtete die rot verfärbten Spitzen der Fangzähne. Dann legte das Tier auf den Fahrzeugboden.
»Er wird erschöpft«,
sagte mein Partner, während er nach dem Puls des Hundes tastete. Obwohl er sich Mühe gab, die Kontenance zu wahren, merkte man ihm die Bestürzung über den Ausgang ihrer Auseinandersetzung an. Ein Wischer meines Zeigefingers ließ die Kontakte im Telefonbuch des iPhones rotieren.
»Suchst du in den Weiten des Internets nach einem Pudel-Notdienst?«, fragte Romanow. »Oder willst du eine Defibrillator-App herunterladen?«
Ich legte den Zeigefinger an die Lippen. Herr Zänker nahm ab.
»Ihr Hund befindet sich in unserer Gewalt«, sagte ich mit verstellter Stimme. »Wir verlangen 500 Euro. Fahren Sie zum Nordmarkt. Warten Sie auf einer der Spielplatzbänke, bis wir Ihnen weitere Anweisungen geben. Keine Polizei, sonst stirbt er.«
Ich beendete den Anruf, ohne eine Antwort abzuwarten. Romanow drehte Bubi auf den Rücken. Er bewegte die Vorderbeine des Hundes auf und ab wie Pumpenschwengel.
»Kannst du in deinem Telefon sehen, ob sie im Tierheim einen schwarzen Pudel vermitteln?«, fragte er mich.
Keine 3 Minuten später stürzten die Zänkers in den Vorgarten. Als sie Bubi nicht fanden, trieb Frau Zänker den Gatten Richtung Garagen. Zum ersten Mal entdeckte ich so etwas wie Besorgnis in der Miene des Hausdrachens. Die beiden entwickelten trotz ihrer Abneigung gegen Sport und gesundes Essen eine erstaunliche Geschwindigkeit. »Wir können dann rein«, sagte ich.
»Meine Anerkennung«, sagte Romanow, »aber was machen wir mit dem Hund?«
Gute Frage. Und Ende von Teil 1.
So, im zweiten Teil sind wir etwas weiter fortgeschritten. Es tauchen zwei Leute auf, von denen der eine ein Quartiersmanager in der Nordstadt ist. Und der andere heißt Talbot und ist der Kollege des ermittelnden Privatdetektivs Borg. Und der Herr Borg war vorher selbst Leiter der Kommission für Tote quasi. Deswegen haben die beiden etwas gespaltenes Verhältnis. Und man sollte natürlich sagen, dass der Talbot sich nicht setzen kann, weil er aus dem ersten Teil dieser Reihe eine Schusswunde im Hintern hat. In komplizierten Lebenssituationen hilft Essen, weil es Zufriedenheit erzeugt und Energien für Problemlösungen freisetzt. Manchen Menschen reicht die Zufriedenheit, aber irgendwann passt man nicht mehr durch den Türrahmen, um seine Probleme zu lösen. Da hilft dann nur mehr Essen. Ein spurlos verschwundener Partner unter Mordverdacht, die anstehende Befreiung der Zänker aus der Psychiatrie und die Frage, wie um alles in der Welt ich ihren Pudel wiederbeleben sollte, schrien jedenfalls nach der Zuführung von Kohlenhydraten. Das Hongkong Garden galt nicht als Spitzenadresse unter Dortmunds Gourmet-Tempeln, aber mein Magen wartete seit einer Touristenpizza vorgestern in Rom auf etwas Verwertbares zum Mittag. Hinter der Eingangstür empfingen mich zwei Goldkittdrachen, zwischen denen eine Holzbohlenbrücke in den Gastraum führte. Im Teichwasser unter der Brückenbrüstung wimmelten Zierkarpfen umeinander, als käme die Küchenhilfe von Zeit zu Zeit hierher, um Reste von den Tellern zu kratzen. An der Decke des Restaurants hingen so viele Lampignons mit chinesischen Schriftzeichen, dass man die Kassettenvertäfelung nur erahnen konnte. Tuschezeichnungen an den Wänden und die durch den Raum perlende Fünftonmusik rundeten das Ambiente ab. Im Hongkong Garden kochte man offen. Glutamat verstärkte Schwaden, der am Wokrand zu Klümpchen verbrutzelnden Sojasauce zogen bis zu den Tischen und verströmten Koriandergeruch. In Ermangelung anderer Gäste konnte ich mir den Platz aussuchen. Der aus der Küche herbeieilende Asiat hatte die Speisekarte unter den Arm geklemmt, weil er zwei Schälchen in den Händen trug. Beim Hongkong Garden schien es sich um eines jener Etablissements zu handeln, in denen der Kellner auch den Job an der Mikrowelle übernimmt. Er stellte die Schälchen vor mir auf den Tisch. In einem befanden sich Fleischstückchen und ein Aufspießer. Im anderen dümpelte eine Pampe von solch leuchtendem Grün, dass man sich einen Geigerzähler zur Hand wünschte. Ein derartiger Gruß aus der Küche war mir bis jetzt nur in Thai-Restaurants untergekommen. Allem Anschein nach setzte man in diesem Lokal auf Crossover-Kitchen. Wahrscheinlich tauten sie auch Pizza auf. Der Kellner verbeugte sich, während er mir die Karte reichte. Das Gesicht des Chinesen schrie so laut nach einem traditionellen Han-Fu-Gewand, dass sein Hemd und die Weste wie eine Verkleidung wirkten. Er lächelte. Seine Fröhlichkeit wurzelte offensichtlich in dem Wissen, welches Tier man einer langen Nase wie mir hier als kulturspezifische Mahlzeit unterjubelte. Laut Prinz Philipp aßen Asiaten ja alles, was vier Beine hatte, außer Tische und Stühle. »Sagen Nummel?« fragte der Kellner. Er blieb mit gezücktem Block neben meinem Platz stehen, während ich die Karte überflog. »Führen Sie Wasser ohne Kohlensäure?« fragte ich ihn. »Ja«, sagte er und lächelte. »Welche Marke?« fragte ich. »Ja«, sagte er und lächelte. »Du verstehst kein Wort von dem, was ich sage, oder?« fragte ich ihn. »Ja«, sagte er und lächelte. Das überraschte mich nicht. »Sagen Nummel?« forderte mich der Chinese auf. Ich wählte das Gericht mit dem geringsten Überraschungspotenzial. »Dann die Nummer 58.« Er runzelte die Stirn. »Zeigen Nummel?« Mein iPhone machte sich bemerkbar. Der Kellner lächelte. Vermutlich las er Konfuzius und wusste, dass für den, der warten kann, alles ein gutes Ende nimmt. Mir gefiel ein Spruch aus Indien besser. Dumme rennen, kluge warten, weise gehen in den Garten. Wer stört beim Versuch, Essen zu bestellen, meldete ich mich. Hier spricht Hossein. Hotzes Stimme klang angespannt.
Bei den Roma im Viertel geht das Gerücht, dass eine ihrer Heilerinnen ermordet wurde. In einer Detektei. Hast du was mit der Geschichte zu tun?
Vor meiner Antwort ließ ich 3 Momente Stille auf ihn wirken. Welcher Verdächtige beantwortet diese Frage mit Ja und was verrät uns das über den Fragesteller? Hotze ging hoch wie ein explodierender Schnellkochtopf.
Pass auf, ich muss dir nicht helfen, tobte er. Wir können das Ganze auch einfach vergessen. Du hast deine Entschuldigung bekommen und damit fertig. Ich habe jedenfalls kein schlechtes Gewissen mehr wegen der Scheiße damals auf dem Schulhof.
Sein Tonfall behauptete das Gegenteil. Willst du die Sache trotzdem in Ordnung bringen, bot ich ihm an. Dann könntest du dich nämlich mal umhören, ob Dr. Limper in Schwierigkeiten steckt. Es muss eine Verbindung zwischen ihm, der Ermordeten und den Roma geben. Er benimmt sich wie ein Verdächtiger. Man hörte Hotze nachdenken.
Dr. Limper behandelt viele Roma. Ich versuche mal was über ihn rauszubekommen, aber es macht mehr Sinn, wenn du zum Kral gehst.
Der Kellner begann mit den Weisheiten des Konfuzius zu hadern. Sein Fuß klopfte im Takt der Fünftonmusik auf die Bodenkacheln. Zum was soll ich gehen?
Du solltest den König der Nordstadt um Hilfe bitten. Er kennt jeden im Viertel und kriegt alles mit, weil sein Kiosk neben dem Arbeiterstrich liegt. Die meisten Roma kommen aus dem Ghetto in Stoli Ponovo. Da spricht man außer Bulgarisch auch Türkisch, die Muttersprache vom Kral. Er wurde mit der Zeit sowas wie ein Ansprechpartner für die Roma, weil sie sich mit ihm verständigen konnten.
Warum sollte der Kral sein Wissen mit mir teilen? Könige plaudern nicht mit jedem. Hotzes Tonfall ließ mich wissen, dass er mir einen Riesen gefallen tat.
Sagt der Bedienung im Laden einfach Dost, dann lassen sie dich zu ihm. Ich verrate dir ein weiteres Ghetto-Geheimnis, um ihn zum Reden zu bringen, aber sei vorsichtig. Der König der Nordstadt lässt auch mal Leute im Hafenbecken verschwinden, wenn sie ihm auf die Füße treten.
Hotze räusperte sich, um die Bedeutung der Information hervorzuheben.
Er macht den Makler für mehrere Wohnungsgesellschaften. Die nehmen das Fünffache für ihre Bruchbuden ein, seitdem er da pro Zimmer 4 Neuankömmlinge aus Bulgarien unterbringt.
Zeigen, Nummel,
versuchte sich der Chinese in Erinnerung zu bringen. Danke, sagte ich zu Hotze. Melde dich bitte, sobald du etwas über Dr. Limper in Erfahrung bringst. Ich musste ihn abwimmeln, weil Talbot über die Teichbrücke gehumpelt kam. Der Kellner konnte sich nicht entscheiden, ob er dem Neuankömmling entgegeneilen oder mir eine Nummer abpressen sollte.
»Was wolltest du in der Klapse?« rief Talbot mir zu. »Eine Runde Aldol mit den Jungs zischen und von alten Zeiten schwärmen?«
Er blieb neben meinem Tisch stehen und begutachtete den Gruß aus der Küche.
»Letztes Mal bekam ich beim Chinesen einen Glückskeks mit einem Zettelchen drin, wo »Bitte wenn« drauf stand«, sagte er. »Auf beiden Seiten!«
»Steht Schulz draußen Schmiere, damit du in Ruhe Schutzgeld erpressen kannst?« begrüße ich ihn.
»Möchten sitzen?«
fragte der Kellner. Er rückte Talbot einen Stuhl zurecht. Eigentlich kam mein Nachfolger als Leiter der Mordkommission wie gerufen. In Begleitung eines Kriminalbeamten wurde man bei Ermittlungen im Gangstermilieu seltener zusammengeschlagen. »Du wolltest doch Action«, sagte ich. »Der König der Nordstadt soll etwas über den Mord wissen. Fahren wir hin?« Talbot grinste. Er tunkte ein Fleischstückchen in die Pampe und ließ es im Mund verschwinden. Beim Kauen verzog sich sein Gesicht zu einer Grimasse des Ekels.
»Was für ein Schweinefraß«, beschwerte er sich. »Das Fleisch ist nicht durch und der Dip schmeckt nach Benzin.«
»Das ist kein Dip, sondern Brennpaste«, informierte ich ihn. »Man zündet sie an, spießt das Fleisch auf und grillt es über der Flamme.«
»Möchten sitzen?«
fragte der Chinese. Er deutete auf den Stuhl.
»Wenn du noch einmal fragst«, sagte Talbot, »kontrolliere ich deine Papiere.«
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Fertig. Grüezi miteinander. Ich begrüße Sie im Namen der Edition 8, ein kleiner Buchverlag aus Zürich, der als Genossenschaft organisiert ist und dafür bekannt ist, dass wir, seine Mitarbeitenden, Bücher aus Leidenschaft und ohne Lohn herausgeben. Es freut mich, Ihnen heute einen Roman vorzustellen, der soeben bei uns herausgekommen ist. Vom Himmel gefallen heißt er und von Hannelore Dietrich ist er. Sie sitzt neben mir. Hannelore.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.